Es ist 13 Uhr. Einfach besser informiert. NDR 1 Radio MV. Die Mittagsschau. Kompakt, kompetent, auf den Punkt. Das Top-Thema.
Ja, weiterhin auch hier der Iran-Krieg. Der dauert ja jetzt schon eine Woche. Und in der vergangenen Nacht gab es wieder Angriffe, auch am internationalen Flughafen in Teheran. Katrin Kalke, wie ist denn da jetzt die aktuelle Situation?
Ja, der Iran hat am Vormittag von mindestens 8 Toten gesprochen. Und was für die Region noch wichtig ist, nach dem Abfangen eines offenbar iranischen Geschosses über dem international bedeutsamen Flughafenstandort Dubai, ist dort erneut heute vorübergehend der Flugbetrieb eingestellt worden. Wir schauen jetzt in den Iran. Da hat es die heftigsten Angriffe gegeben seit Ausbruch des Krieges. Und Augenzeugen berichten von heftigen Explosionen, auch am Flughafen in Teheran. Für die Angriffe auf die Nachbarstaaten hat sich der Iran entschuldigt. Aus dem ARD-Studio in Istanbul berichtet Lissy Kaufmann.
Explosionen in Teheran. Bislang, heißt es von amerikanischer Seite, habe man seit Kriegsbeginn 3000 Ziele im Iran getroffen, darunter die Luftabwehr und Kriegsschiffe. Ein neues Abkommen mit dem Iran schließt US-Präsident Donald Trump aus. Er fordert vom iranischen Regime eine bedingungslose Kapitulation. Irans Präsident Masoud Pezeshkian weist das in einer Videoansprache zurück. Dass wir bedingungslos kapitulieren, diesen Traum sollten sie mit ins Grab nehmen. Der Iran feuert weiterhin Raketen in Richtung Israel. Auch Saudi-Arabien meldet Angriffe, unter anderem seien Drohnen abgefangen worden, die in Richtung eines Ölfelds unterwegs waren. Die Beziehungen zu den Golfstaaten sind angespannt. Präsident Pezeshkian versucht zu beschwichtigen. Ich bitte die vom Iran angegriffenen Nachbarländer um Entschuldigung. Pezeshkian kündigt an, dass es bestimmte Angriffe nicht weiter geben soll. Die Entscheidung haben wir gestern im Übergangsführungsrat getroffen und an die Streitkräfte übermittelt. Sie sollen ab sofort keine Nachbarländer mehr angreifen oder Raketen auf sie abfeuern. Es sei denn, wir werden von diesen Ländern angegriffen. Die Ankündigung Pezeshkians schließt nicht aus, dass weiterhin US-Ziele in den Golfstaaten angegriffen werden. Ein ranghoher Sprecher des iranischen Militärs hat bereits deutlich gemacht, man werde nicht nachlassen im Kampf gegen Israel und die USA und werde die Angriffe auch künftig fortsetzen. Wie lange der Krieg noch dauert, ist unklar. Für die Menschen im Iran bedeutet das weitere Tage der Angst. Das iranische Regime versucht, Normalität zu wahren, zeigt im Fernsehen Bilder von angeblichen Demonstrationen für das Regime. Präsident Pezeshkian ruft zum Zusammenhalt auf und zum Kampfgeist. Die Aussage zeigt, das Regime kämpft längst an mehreren Fronten um sein Überleben.
Lissy Kaufmann berichtete. Und jetzt weitere Meldungen. Die hohen Benzinpreise führen offenbar zu immer mehr Tanktourismus im benachbarten Ausland. In Brandenburg ist mittlerweile der Zoll im Einsatz, um deutsche Autofahrer zu kontrollieren. Auch in Sachsen und Bayern gibt es seit Tagen Stichproben im Grenzgebiet. In Polen und Tschechien sind Benzin und Diesel bis zu 60 Cent pro Liter günstiger. Bei der Rückreise nach Deutschland sind aber nur die Tankfüllung und bis zu 20 Liter im Reservekanister zollfrei. In Mecklenburg-Vorpommern haben in der Nacht 4 Autos gebrannt. Dabei entstand laut Polizei vor der Klinik Südstadt in Rostock auf mehreren Parkdecks ein Schaden von rund 100.000 Euro. Das Parkhaus ist bis auf die betroffenen Parkplätze weiterhin benutzbar. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Am 28. Spieltag der dritten Fußballliga steigt das Topspiel heute in der Lausitz. Der FC Hansa Rostock ist zu Gast bei Energie Cottbus. Im Aufstiegskampf ist es vor allem für die Rostocker ein Schlüsselspiel. Mit einem Sieg kann die Brinkmann-Elf den Abstand zum Tabellenzweiten aus Cottbus auf 3 Punkte schrumpfen lassen. Die jüngsten 5 Duelle zwischen den beiden Teams hat allerdings Cottbus gewonnen. Um 14 Uhr wird angepfiffen. NDR 1 Radio MV und das NDR Fernsehen berichten live. Und zusätzlich gibt es einen Audio-Livestream auf ndr.de/mv. Und natürlich in der NDR-MV-App. 13.04 Minuten, hier ist die Mittagsschau kompakt bei NDR 1 Radio MV. Und morgen ist Landtagswahl in Baden-Württemberg. Da schauen wir gleich auch noch drauf. Erstmal schauen wir auf die Schulen in Deutschland. Da registrieren nämlich die Behörden immer mehr rechtsextreme Vorfälle. In Brandenburg hatte sich die Zahl bekannt gewordener Fälle in den zurückliegenden Schuljahren von 117 auf 560 nahezu verfünffacht. Auch in Mecklenburg-Vorpommern sind die Behörden wegen zunehmender Meldungen von extremistischen Hintergründen und verfassungswidrigen Kennzeichen in Sorge. Robert Schubert im Vorpommern-Studio. Was fließt da eigentlich alles in diese Bewertung mit ein?
Ja, im Schuljahr 24/25 wurden 235 solcher Fälle erfasst. Im vorigen Schuljahr waren es 195 Fälle und im laufenden Schuljahr sind es schon 98 rechtsextreme Vorfälle. Das sind zum Beispiel rassistische oder antisemitische Beleidigungen oder auch das Zeigen verfassungswidriger Symbole. Es ist ja noch gar nicht so lange her, da standen zwei Schüler aus Greifswald im Fokus, weil sie in der Holocaust-Gedenkstätte Auschwitz die White-Power-Geste gezeigt haben, also eine Geste, die unter Rechtsextremen sehr bekannt ist, und die Schüler sollen auch Aufnahmen davon ins Netz gestellt haben. Besorgniserregend ist das für die Behörden, weil solche Fälle schon an Grundschulen vorkommen, quasi ein Alarmzeichen mitten im Schulalltag. Und auch in anderen Bundesländern ist diese Zahl besonderer Vorkommnisse, wie es heißt, gestiegen. Das sind also solche Fälle, die Schulleitungen melden müssen.
Und wie gehen Behörden damit um?
Also teils versuchen sie es präventiv, also indem sie selbst oder mit anderen Trägern Angebote verstärken, um demokratische Werte zu vermitteln. Allerdings merken sie auch, wie sich Jugendliche auch über soziale Netzwerke immer mehr vernetzen und radikalisieren. Und dann bleiben den Behörden eben nur noch Ermittlungen, wie es beispielsweise bei der sogenannten letzten Verteidigungswelle der Fall war. Da sollen ja mutmaßliche Rechtsterroristen zwischen 14 und 18 Jahren unter anderem Anschläge auf Asylbewerberheime geplant haben. Einen kleinen Erfolg sehen die Behörden bei den Aussteigern aus der rechtsextremen Szene. Auch hier ist die Zahl zuletzt gestiegen. Und Lehrer sollen nun in Mecklenburg-Vorpommern auch verstärkt Unterrichtsmaterial bekommen, um zum Beispiel konkreter über das jüdische Leben in Mecklenburg-Vorpommern zu informieren.
Vielen Dank, Robert Schubert im Vorpommern-Studio, für die Infos. Morgen ist Landtagswahl in Baden-Württemberg und das Rennen völlig offen. Die Grünen haben in den letzten Umfragen stark aufgeholt und liegen jetzt mit 28% fast gleichauf mit der CDU, die lange Zeit deutlich vorne lag. Knut Bauer in Stuttgart. Woran liegt das? Wie haben es die Grünen geschafft, so stark aufzuholen?
Es hat sicher mit der Popularität ihres Spitzenkandidaten zu tun. Cem Özdemir ist ein bekannter Polit-Promi und auf diese Karte haben die Grünen von Anfang an gesetzt. Ihr Wahlkampf ist eine One-Man-Show. Auf den Wahlplakaten erscheint nur Özdemir. Nicht mal der Parteiname der Grünen taucht dort auf. Demgegenüber war CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel einer breiten Öffentlichkeit bis vor kurzem wenig bekannt. Auch in Baden-Württemberg konnte jeder Zweite mit dem CDU-Landesvorsitzenden nichts anfangen. Das hat sich zwar geändert mit dem Wirbel um ein 8 Jahre altes Video, in dem Hagel als damaliger CDU-Generalsekretär von einer Realschülerin und ihren rehbraunen Augen schwärmt, aber geholfen hat ihm das in der Wählergunst sicherlich nicht.
Und wie wirkt sich das Kopf-an-Kopf-Rennen an der Spitze auf die anderen Parteien aus?
Die Zuspitzung Hagel oder Özdemir führt zu einer Art Lagerbildung, die konservativ-bürgerlichen Wähler auf der einen Seite, das linke Spektrum auf der anderen. Da fällt die SPD hinten runter und rutscht ab auf Werte zwischen 7 und 8%. Eng werden könnte es für FDP und Linke. Lange hat es so ausgesehen, als ob die Linken zum ersten Mal überhaupt in den baden-württembergischen Landtag einziehen. Jetzt könnte es sein, dass sie wegen der Polarisierung im Kampf ums Ministerpräsidentenamt Stimmen an die Grünen verlieren und am Ende an der 5%-Hürde scheitern. Gleiches gilt für die FDP, die Wähler an die CDU verlieren könnte. Die AfD hat in den letzten Umfragen an Zuspruch verloren und liegt jetzt unter 20%. Da alle demokratischen Parteien eine Zusammenarbeit mit ihr ausschließen, bleibt nach dem jetzigen Stand nur eine Koalition aus CDU und Grünen.
Baden-Württemberg wählt morgen einen neuen Landtag. Knut Bauer war das. Und wir schauen noch nach Italien zum ersten Wettkampftag der Paralympics. Da gab es am Vormittag die ersten Entscheidungen in der Abfahrt und im Biathlon. Und Fahnenträgerin Annalena Forster hat der deutschen Mannschaft einen goldenen Auftakt in die Paralympischen Winterspiele beschert. In Cortina d'Ampezzo gewann die Monoskifahrerin die Abfahrt in der sitzenden Klasse mit 500stel Sekunden Vorsprung. Aus dem ARD-Paralympics-Team Raimo Hinsdorf.
Es war schon ein harter Kampf um diese Goldmedaille, gab Annalena Forster nach ihrem famosen Rennen zu. Vor allem die junge Spanierin Audrey Pascal Seco, direkt nach ihr gestartet, ließ Annalena Forster und die deutschen Verantwortlichen zittern. Secos erste beide Zwischenzeiten besser als die der 30-Jährigen aus Radolfzell. Forster hatte nach eigener Aussage schon mit Gold abgeschlossen. Erst als ihre Mentaltrainerin in Jubel ausbrach, wusste Annalena Forster, es hat gereicht zu Gold. Die fünfte in der Karriere der Monoskifahrerin Athletinnen aus Baden-Württemberg, die erste in der Abfahrt. Großer Jubel im deutschen Lager, auch weiter südlich in Tesero. Anja Wicker holte im Biathlon der sitzenden Klasse die Bronzemedaille beim Sieg der überragenden Amerikanerin Oksana Masters.